Adventskalender, Türchen Nummer 24. Heiligabend. In der heutigen Folge habe ich zum Schutz der Persönlichkeitsrechte einige Namen geändert. Heiligabend 2020 in einer Stadt in Großbritannien. Für eine Familie soll sich heute nicht nur das Wunder der Heiligen Nacht erfüllen, sondern ein ganz persönliches. Agnes und Tom erwarten ihr zweites Kind. Es wird ein Mädchen und es scheint so, als ob die Kleine sich das berühmteste Geburtsdatum ausgesucht hat. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Das Weihnachtswunder. Agnes und Tom können zunächst ihr Glück nicht fassen, als sie ihre wunderbare Elise im Arm halten. Aber schnell wird klar, dass etwas nicht stimmt. Elise hat eine seltene Fehlbildung, eine sogenannte Kloakenextrophie. Dabei sind ein Teil des Darms und der Harnblase außerhalb des Körpers angelegt, da die Bauchwand nicht richtig geschlossen ist. Die Behandlung erfordert in der Regel mehrfache chirurgische Rekonstruktionen durch ein multidisziplinäres Ärzteteam. Daher erklären die Medizinerinnen und Mediziner den verstörten Eltern, dass die kleine Elise sofort in eine ca. 300 Kilometer entfernte Spezialklinik verlegt werden muss, um zunächst einen künstlichen Darmausgang zu erhalten. Elise wird per Hubschrauber verlegt, die Eltern fahren mit dem Auto hinterher. Agnes kann nach ihrem Notkaiserschnitt noch gar nicht richtig sitzen. Als die beiden ankommen, ist ihre kleine Tochter schon auf der Neugeborenen-Intensivstation. Agnes und Tom sind beruhigt, aber als sie sich gerade fragen, wo sie die nächsten Nächte verbringen sollen, teilt man ihnen mit, dass sie bereits auf eine ganz spezielle Warteliste aufgenommen sind. Die Warteliste für das hiesige Ronald McDonald House. Vielleicht wissen nicht alle ganz genau, was das für Häuser sind, und daher folgt jetzt hier in unserer Weihnachtsfolge eine kleine Diagnoseinfo. Dieses Mal nicht über eine Diagnose, sondern über eine Einrichtung. Die Ronald McDonald Häuser, die heute auch in vielen deutschen Städten stehen, wirken auf den ersten Blick wie kleine Apartmentanlagen neben großen Kinderkliniken. Doch ihr Ursprung liegt weit weg. Und er beginnt mit einer sehr persönlichen Geschichte. 1974 erkrankte in Philadelphia die dreijährige Tochter des Footballspielers Fred Hill an Leukämie. Die Familie verbrachte Tag und Nacht im Krankenhaus, immer präsent, immer in der Nähe, aber ohne eine einzige vernünftige Übernachtungsmöglichkeit. Wie viele andere Eltern schliefen sie auf Klinikfluren und versorgten sich aus Kaffeeautomaten. Eine Kinderärztin, Dr. Audrey Evans, erkannte, dass das eigentliche Versorgungsproblem nicht nur die Krankheit war, sondern die Situation der Angehörigen. Sie stellte die einfache Frage: Warum gibt es keinen Ort für Familien schwerkranker Kinder? Die Idee eines Zuhauses auf Zeit entstand, ein Haus in Kliniknähe, in dem Eltern wohnen können, während ihr Kind behandelt wird. Für die Umsetzung suchte sie Unterstützer. Die örtlichen McDonald's-Franchise-Nehmer stiegen ein, weil sie gerade eine Charity-Aktion mit ihrer Figur Ronald McDonald planten. Aus dieser Verbindung entstand die erste große Spende und der Name Ronald McDonald House. Der Name hat seither weniger mit Fastfood zu tun als mit Sichtbarkeit. Er ist ein Etikett, das Aufmerksamkeit bringt, Spenden mobilisiert und das Konzept international verbreitet. Heute gibt es weltweit über 375 Ronald McDonald Häuser, davon mehr als 20 in Deutschland. Sie liegen fast immer direkt neben universitären Kinderkliniken. Familien erhalten dort ein eigenes Apartment, eine Küche, Waschmöglichkeiten und Gemeinschaftsräume. Ehrenamtliche begleiten den Alltag, nicht medizinisch, sondern menschlich. Ein Frühstück am Morgen, ein offenes Ohr am Abend, ein Stück Normalität zwischen Intensivstation und Ungewissheit. Die Eltern können durchatmen. Die Geschwister spielen und in Ruhe Schulaufgaben erledigen. Und vor allem, alle können das erkrankte Geschwisterkind besuchen. Der medizinische Nutzen ist gut belegt. Elternnähe stabilisiert Kinder. Sie reduziert Stress, verbessert die Compliance, unterstützt Bindung und sogar physiologische Parameter, besonders bei Frühgeborenen und Kindern mit onkologischen Erkrankungen. Und die Ronald McDonald Häuser sind nicht die einzigen Einrichtungen dieser Art. In Deutschland gibt es auch Elternhäuser der Deutschen Krebshilfe, oft direkt an pädiatrischen Onkologiezentren, Elterninitiativen an Universitätskliniken, häufig von betroffenen Familien gegründet, Familienapartments der Kinderhospize, die ebenfalls Entlastung und Nähe ermöglichen. Außerdem bieten einige Klinikträger, soziale Verbände oder kommunale Einrichtungen Elternwohnungen an, etwa bei Langzeittherapien oder Transplantationen. Alle verfolgen dieselbe Idee. Wenn ein Kind schwer krank ist, darf die Familie nicht auf dem Parkplatz oder im Auto leben müssen. Sie braucht einen Ort, an dem sie bleiben kann. Ronald McDonald Häuser und ihre Schwesterprojekte füllen genau diese Lücke. Leise, unspektakulär, aber medizinisch und menschlich unverzichtbar. Ein Zuhause auf Zeit, wenige Schritte entfernt von dort, wo um jedes Kinderleben gekämpft wird. Zunächst versuchen Elises Eltern noch, ein Hotelzimmer zu finden. Aber an den Feiertagen ist alles ausgebucht. So müssen sie die ersten Nächte irgendwie im Krankenhaus überstehen. Umso dankbarer sind sie, als sie am fünften Tag im Ronald McDonald House aufgenommen werden können, nur wenige Schritte entfernt von ihrer kleinen Tochter. Agnes erinnert sich: Als wir das erste Mal in das Haus gingen, war es sehr aufregend. Die Größe, die offene Architektur und Helligkeit des Ortes war beeindruckend. Wir wurden so freundlich aufgenommen, und jeder kümmerte sich darum, dass es uns an nichts fehlte. So konnten wir uns ganz auf unsere kleine Tochter konzentrieren. Und das war nicht alles. Ihre ältere Tochter Louise durfte ebenfalls einziehen. Elise musste fast 4 Wochen auf der Intensivstation verbringen, bevor sie in das Heimatkrankenhaus zurückverlegt werden konnte. Und einige Tage später wurde sie entlassen. Sie wird in den nächsten Jahren noch weitere operative Eingriffe brauchen, aber momentan sind die Chirurgen mit ihrem Fortschritt zufrieden. 1 Jahr später, Weihnachten 2021. Elise geht es sehr gut. Sie feiert nicht nur ihr erstes richtiges Weihnachtsfest, sondern auch ihren ersten Geburtstag. Sie krabbelt überall herum und liebt es zu schwimmen. Was bleibt? Natürlich einige Gedanken jenseits der hektischen Betriebsamkeit da draußen. Denn eines möchte ich bei meinen Geschichten der Medizin niemals vergessen. Hinter jedem berührenden oder spannenden Fall steht ein Einzelschicksal oder das Leid ganz vieler Menschen. Weihnachten ist da ein guter Moment, um innezuhalten und an diejenigen zu denken, die heute in einem Kranken- oder Pflegebett liegen. Aber auch denjenigen zu danken, die sich heute am Heiligen Abend um andere kümmern. Sei es im Krankenhaus, Pflegeheim, Hospiz oder in einem Haus für Familien neben einer Klinik. Mir bleibt es, mich bei euch zu bedanken. Ich hätte niemals gedacht, dass so viele Menschen meine Geschichten der Medizin hören werden. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und ein gesundes und glückliches oder zufriedenes neues Jahr. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund.